Ich möchte uns heute zu Beginn in eine kleine Geschichte mitnehmen, die ein klein wenig eure Fantasie herausfordert. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Wartesaal, einem großen Wartesaal. Vielleicht diejenigen, die schon mal geflogen sind, das ist wie so ein der Wartebereich in seinem Gate, in einem, wenn man mit vielen anderen so auf den Sitzen verteilt sitzt, ist noch nicht so voll. Man sieht sich, aber man kennt sich nicht. Man ist für das gleiche Anliegen da, man möchte eigentlich das Ziel erreichen mit dem Flieger. In so einem Wartebereich sitzt ein Mann neben anderen, neben ihm eine mittelalterliche junge Frau. Das Besondere ist, dieser Wartesaal ist ein Wartesaal vor dem Himmel. Da sitzen sie nun. Auf der Erde sind sie schon gestorben und nun warten sie im Wartesaal vor dem Himmel. Ob ihr Name aufgerufen wird. Ob der Name aufgerufen wird und sie dann damit sozusagen den Durchgang bekommen, die Erlaubnis einzutreten in die himmlische Herrlichkeit. Und der Mann sitzt auf seinem Sessel und auf seinem Sitz und hat eine Aktentasche dabei, die er krampfhaft festhält. Neben ihm, die Frau hat nichts dabei. Und er hört verschiedene Namen und dann spricht er so die Frau an, schaut sie an und sagt, Sie auch hier? Ja. Sie sind ja noch gar nicht so alt. Nein. Was machen Sie denn hier? Es war ein Verkehrsunfall. Oh, tragisch. Und Sie? Ja, bei mir hatte es sich schon länger angedeutet. Eine finale Krankheit. Aha. Was haben Sie da? Fragt die Frau. Ah, sagt er, das ist alles, was ich dabei habe, damit nichts schief geht. Wieso nichts schief geht? Ja, in der Tasche habe ich alles dabei. Ja, was haben Sie dabei? Ja, da habe ich meinen Taufschein. Wollen Sie einmal schauen? Nein, den brauche ich nicht. Ich habe auch meine Spendenquittung dabei. Welche Spendenquittung? Ja, ich habe immer Kirchensteuern bezahlt. Ich habe auch ein Dokument dabei von den Sonderspenden bei Caritas und Brot für die Welt. Ich wusste nicht, welche besser ist. Da habe ich dann Weihnachten immer beide gespendet. Aha. Ja, man muss sich vorbereiten, sagte er. Ich habe auch dabei zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis. Man kann mir nichts vorwerfen. Und ich habe alle Strafzettel dabei. Ja, die Seite gibt es auch, aber ich habe auch die Quittung dabei. Ich habe alle bezahlt. Ich bin keinem etwas schuldig geblieben. Wissen Sie, ob das noch lange dauert, bis man aufgerufen wird? Nein, sagte die Frau. Ich weiß es auch nicht. Ich warte auch, wie Sie. Und während sie so sitzen und die Spannung in dem Raum scheinbar zwischen den beiden immer größer wird, erkennt man, dass der Mann immer nervöser wird und seine Hand sich sozusagen um seinen Koffer klammert. Die Frau blitzt ziemlich entspannt und völlig gelassen da und er schaut sie noch einmal an und sagt, wieso haben Sie eigentlich nichts dabei? Sind Sie nicht vorbereitet? Doch, sagt sie. Ja wie, aber Sie haben doch gar keine Unterlagen. Nein, sagt sie. Ja, warum nicht? Fragt er. Ja, sagt sie, für mich ist schon bezahlt worden. Wie? Ja, für mich ist schon bezahlt worden. Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat mir meine Schuld und meine Sünde vergeben. Das geht doch nicht, sagt er. Man muss doch im Leben für alles bezahlen und man muss sich vorbereiten. Man muss doch Unterlagen haben, man muss doch dokumentieren, man muss doch nachweisen. Nein, sagt sie. Man muss nur vertrauen, dass dieser Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Ich habe ihm geglaubt. Ich habe ihm mein Leben gegeben und er hat mir versprochen, wenn der Tag kommt, wird er mich zu sich in die Ewigkeit rufen. Der Mann denkt nach, die Namen werden aufgerufen und dann erklingt ein Name. Die Frau dreht sich zu dem Mann und sagt, ich muss jetzt gehen. Sie können doch nicht gehen. Doch, sagt sie, mein Name wurde aufgerufen. Und sie geht und er sitzt und wartet und hat seine Aktentasche in der Hand mit all dem, was nachweist, dass er eigentlich ein guter Christ, ein guter Deutscher, ein treuer Staatsbürger, ein edler Mensch, ein guter Nachbar, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall lag er mit seinem Ansatz, in den Himmel zu kommen, voll daneben. In dieser Welt zählt das, was wir vor Augen haben. Und wir haben vielleicht vor Augen, wenn wir diesen Mann ansehen, ich sag's mal so, vielleicht jemanden, den wir in der Nachbarschaft hätten und den wir sogar beneiden. Das Haus war immer gepflegt. Der Gartenzaun war immer sauber gestrichen. Das Unkraut im Vorgarten, ja, immer gejätet. Kein Nachbar konnte über ihn ein schlechtes Wort sagen. 22:30 ging abends immer das Licht aus. Die Musik war nie zu laut. Das Auto war nie falsch geparkt. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, ein angenehmer Zeitgenosse. Voll daneben. Er sah aus, als hätte er das Leben und als hätte er das Glück oder den Segen oder das Gelingen auf seiner Seite. Aber das, worum es ging, hatte er nicht. Als der Tag kam, wo Gott ihn vor sich stellt, wo er im Wartesaal des Himmels sozusagen darauf wartet, dass sein Name aufgerufen wird, da wird sichtbar und offensichtlich, dass seine Lebenssicherheit, die er sich aufgebaut hat, vielleicht seine irdische Existenz gesichert hat und auch einen guten Ruf begründet hat in seiner Umgebung. Aber dass das für die Ewigkeit und für den Himmel nicht ausreicht. Offensichtlich gibt es da Qualitäten und Voraussetzungen, die so ganz anders sind. Ich lese uns einmal den Bibeltext für heute, weil es einer Gemeinde in den Sendschreiben in der Offenbarung eigentlich so ähnlich ging. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Offenbarung Kapitel 3, Abvers 1 bis Vers 6, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke. Wir haben ja in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Vorstellung, wer hier redet, schon das Thema angesprochen ist. Das Besondere, das wir hier haben, ist, dass sich Jesus vorstellt, ich bin der, der die sieben Geister, ich bin der sozusagen, der die sieben Gemeinden in der Hand hält, ich bin der Herr der Gemeinde und der die sieben Sterne hat. Ich bin der Herr des Universums und des Alls. Ich kenne deine Werke. Die Gerichtsverhandlung ist eröffnet und Jesus sagt, ich habe das gelesen, die Akte ist bekannt, ich kenne die Anklage, ich kenne deine Werke. Wir machen uns gleich mal auf den Weg, die Gemeinde Sardes, über die man ja vielleicht schon viel gehört hat und die so schattig und dunkel gerne gemalt wird. Wir versuchen einfach mal gegenzulesen und zu sagen, was gibt es denn Gutes von der Gemeinde zu erzählen? Nun, zuallererst gibt es zu erzählen, dass Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Ups, da ist also was erkennbar. Es gibt also Werke. Es gibt also Lebensäußerung, ja genau. Kein Mensch geht über diese Erde und kein Christ geht über diese Erde, der nicht eine Lebensäußerung für oder gegen Gott hat. Das räumt eigentlich mit dieser, sag ich mal, falschen Vorstellung oder der Vorstellung, die auch voll daneben ist, auf, dass wenn man sich als Christ tief genug demütig duckt, man schon irgendwie durchkommt. Jesus würde sagen, wer sich duckt, tut nichts für mich. Wer sich duckt, ist nicht für mich. Wer sich duckt, bleibt fruchtlos. Wer sich duckt, lebt auch irgendwie, aber knapp am Ziel vorbei. Ich kenne deine Werke. Und jetzt kommt es. Du lebst dem Namen nach und bist doch tot. Werde wach und festige den Rest, der dem Sterben nahe ist, denn ich habe deine Werke nicht vollständig für vollwertig befunden vor meinen Augen. Erinnere dich also, wie du es empfangen hast und vernahmst, halte daran fest und bekehre dich. Wenn du nicht wach wirst, so werde ich wie ein Dieb kommen und du sollst gewiss nicht erfahren, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Einige wenige jedoch haben, die hast du in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die sollen mit mir wandeln in weißen Gewändern, denn sie sind es wert. Der Sieger wird so in weiße Gewänder gekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht mehr austilgen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot. Wir kennen ja das Wort, das ist ja scheinheilig. Ja, oder scheintot, gibt's ja auch. Aber mir ist kein Wort eingefallen für diesen Zustand, so scheinlebendig. Komisch, gell? Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Diese Diagnose mag man eigentlich nicht hören, das muss man sich einfach geben. Das ist eine Gemeinde, die nach außen einen Ruf hat, wo sie mal sagen, wo alle in der Umgebung sagen, hey, Sardes ist eine tolle Gemeinde. Die haben Pastor, die haben Gruppen, die haben Seniorenkreis, die haben Chor, die haben immer gute Kollekte, die haben den Gottesdienst immer gut besucht, die haben Musiker, das ist einfach toll. Und die haben in der ganzen Gegend sogar den besten Abendmahlswein. Da lohnt sich hinzugehen. Also eine Gemeinde, die hat einen guten Ruf. Wie kann das sein? Mal ehrlich, also an dem Sonntag wäre ich gerne mal in der Gemeinde gewesen, als dieser Brief und die Botschaft von Gott vorgelesen wurde. Die Gemeindeversammlung hätte ich gerne mal miterlebt. Alle sind glücklich, oh, Johannes auf Patmos, der hat uns einen Brief geschrieben. Das ist doch der Apostel, der wegen des Herrn in der Verbannung ist. Der hat uns geschrieben. Oh. Und er schreibt uns im Namen Jesu. Oh. Und dann schreibt er, ich kenne deine Werke, du lebst dem Namen nach und bist doch tot. Wenn man Vergleiche sucht, würde man wahrscheinlich sagen, das ist ungefähr so, wie wenn man völlig unverdächtig zu einer ganz normalen Routineuntersuchung geht und dann am Ende die Blutwerte vom Arzt mitgeteilt bekommt, die dann eine sehr finale und endgültige und eine ausweglose Diagnose in den Raum stellen. Das trifft ein wie der Hammer. Und ich glaube, den Leuten damals ist es genau so gegangen. Es traf sie wie ein Hammer. Wir sind schnell dabei, so Gemeinden immer in einen Schatten zu stellen, wo wir den Eindruck haben, ja, Sardes, das kann uns ja nicht passieren. Ich glaube, wir haben mittlerweile mitbekommen, dass vielmehr die alle Gemeinden der Sendschreiben uns in irgendeiner Weise am Ende immer irgendwo ganz nah sind. Das, was Sardes hatte, ich habe mich gefragt, was hat eigentlich Sardes verkehrt gemacht? Was haben die eigentlich verbrochen, möchte man sagen? Nichts, würde Jesus sagen. Sie haben gelebt. Sie waren sich des Heils sicher. Sie waren getauft. Sie waren erlöst. Sie gehörten vielleicht zum Regionalverband der richtigen Kirchen, wo man richtig glaubt und richtig erlöst ist. Alles richtig gemacht. Aber was ist es, was haben sie getan? Nun, sie waren sich zu sicher. Sie waren sich zu sicher. Sie waren selbstsicher. Sie waren nicht in Christus gesichert, sondern sie haben von der Abhängigkeit zu Christus, sie haben von der Vergebung und der Ewigkeit, die Christus ihnen versprochen hat, von der Erlösung, die sie erlebt haben, von dem neuen Leben, das er ihnen mitgeteilt hat, von dem Geist, den er ihnen gegeben hat, haben sie abgeleitet. Hey, alles Paletti. Wir sind die Erlösten. Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Der Herr ist mit uns. Und vielleicht haben sie heimlich oder auch unheimlich gesagt, lasst uns feiern und essen, denn morgen sind wir tot. So diese Doppelkombination, erlöst sein, ja, und das ganze Leben auch mitnehmen. Warum nicht? Wir sind ja erlöst. Vielleicht war es ja das. Vielleicht war es aber auch, dass man sagen müsste, sie haben eigentlich nichts gemacht. Genau. Da müsste man sagen, genau, sie haben eigentlich nichts gemacht. Sie haben sich erlösen lassen und dann war gut. Dann wurde der Platz in der Gemeinde eingenommen in der Hoffnung, irgendwann kommt die geistliche Rente. Sie waren erlöst. Sie waren da. Sie haben Gottesdienst gefeiert. Und was auffällt in dieser Gemeinde ist, ist hochinteressant, in dieser Gemeinde gibt es keinen Druck, keine Verfolgung, keine erkennbare Gegenoffensive des Feindes. Was ist es, kann man sich fragen, dass sozusagen diese Gemeinde von Satan völlig in Ruhe gelassen wird? Im Kommentar stand ein schöner Satz, den habe ich mir gemerkt, wo Sündentod, kein Märtyrertod. Für uns heute ein bisschen hochgegriffen, aber macht den Punkt deutlich. Wo keiner mehr an mir und bei mir und unter uns erkennt, dass wir zu Christus gehören, hat auch keiner einen Grund, ein Widerwort zu sagen. Wo wir so angepasst sind an die anderen, ich kann es auch nochmal anders wenden, braucht auch keiner oder kann auch keiner den Eindruck gewinnen, es täte Not, sich erlösen zu lassen. Wenn die Christen am Ende genauso aussehen und genauso leben und genauso sind wie wir, die wir Christus nicht kennen, ja, warum soll ich dann sonntagmorgens aufstehen und mir eine Musik antun, die ich gar nicht mag und mit mich Leuten zusammensetzen, die ich gar nicht kenne? Da bleibe ich doch daheim im Bett oder beim Frühstück. Oder mache einen Fernsehgottesdienst an, da kann ich wenigstens ausmachen, wenn es mir zu dicke kommt. Diese Leute damals wie heute haben eigentlich nichts gemacht. Sie waren nicht mehr erkennbar, zu wem sie gehörten. In den Augen Gottes, in den Augen dessen, der die Welt gemacht hat, der alle Macht hat, in den Augen dessen, der das Leben hat und Leben schenkt und lebendig macht, vor dem Lebendige und Tote gleichermaßen ansprechbar sind, vor dem ewigen Gott, sind sie in dieser Lebenshaltung tot, ungeistlich. Jesus wählt diese drastische Sprache, um damit zur gleichen Zeit etwas anderes auch noch deutlich zu machen. Der Ausweg aus diesem Urteil ist er. Er, der spricht. Und er ist es, wenn er spricht, ruft er dem, was tot ist, zu, dass es lebendig werden kann. Lazarus, komm heraus. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, die sagt, Tabitha, steh auf. Und es ist die Kraft des lebendigen Gottes, die Leben schafft, die hier sagt, werde wach. Der Tod, der angesprochen wurde, wird nun angesprochen wie ein Schlaf. Werde wach. Werde wach. Was hat denn die Gemeinde gemacht, dass sie so eingeschlafen war? Sie war müde geworden. Was macht uns müde im Leben, im geistlichen Leben? Wir werden müde, immer für dieselben Sachen zu beten, die scheinbar unverändert bleiben. Wir werden müde, immer dieselben Gebete zu sprechen. Man gewöhnt sich. Das ist ja auch die Gefahr in einer Liebesbeziehung. Der andere ist immer da. Warum soll ich höflich sein? Man kann es ja auch auf die Rechnung setzen. Ich tue ja auch für den anderen etwas. Und so spart man sich das Bitte und so spart man sich das Danke. Und so spart man sich die Geste und die Zärtlichkeit und dann wundert man sich, dass nach einiger Zeit zwei Kühlschränke nebeneinander leben. Der eine macht den Schrank nur auf, wenn er etwas braucht vom anderen. Und ansonsten lebt man im Tieffrostverfahren nebeneinander her. Wortlos am besten, weil das strengt auch an, Worte machen. Wenn man knurrt, kommt man manchmal auch zum Ziel. Und manchen Eltern wird ja sogar bei Kleinstkindern beigebracht, ich habe ja auch so ein paar kleine, es gibt da so Redefaule. Es gibt so Kinder, die wollen einfach nicht reden. Warum? Bis dann mal so eine Ärztin sagte, tun Sie doch mal einfach so, dass Sie das Knurren, das Kreischen, Zeigen und Deuten des Kindes alles nicht mehr verstehen. Und nach einem Vierteljahr kommt die Mutter zum Arzt und sagt, er redet. Ja, die kleine faule Socke hat gemerkt, ich muss doch reden lernen, sonst verstehen die mich nicht. Werde wach, eingeschlafen, nachlässig geworden, müde geworden. Man will nicht mehr, man hat aufgehört. Und das, was man der Gemeinde in Sardes eigentlich vorwerfen kann, wo sie wirklich müde geworden ist, das heißt dort, werde wach und stärke und festige den Rest, das Übrige. Nicht die übrigen Frommen, sondern hier geht es um die Übrigen, um die Heiden drumherum. Werde wach und erkenne deinen Auftrag neu, dass Menschen um dich verloren gehen und sie auf Erlösung, Orientierung, Vergebung der Sünden, Neuanfang und ewiges Leben warten. Sie sind meine Schöpfung. Werde wach und festige, kümmere dich, stärke die, die um dich verloren gehen, die dem Sterben nahe sind. Denn ich habe dein Handeln, dein Tun an dieser Stelle sozusagen nicht für ausreichend oder für vollwertig befunden vor meinem Gott. Wir können ja unendlich beschäftigt sein. Es gibt so einen Sketch von jungen Leuten, habe ich immer gesehen. Die liefen immer im Kreis. Und einer sagte, wir müssen vor Gott in Bewegung bleiben. Ja, sagen sie, das sind wir. Wir sind unterwegs. Wir müssen hingegeben sein. Ja, wir sind hingegeben. Wir brauchen Gemeinschaft. Ja, und jeder hatte die Hand auf dem Schulter des Vordermannes, damit man auch schön im richtigen Abstand, im Gleichschritt laufen konnte. Sonst stolpert man. Und sie liefen. Was war die Sünde? Das Ganze hatte keine Richtung in die richtige Richtung. Man lief aber im Kreis. Man drehte sich um sich selbst und war nicht unterwegs zu denen, die Hilfe und Erneuerung brauchen. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Jesus erinnert die Gemeinde in Sardes, erinnere dich also, wie du es empfangen hast und vernahmst. Halte daran fest und bekehre dich. Erinnere dich ist nicht ein einmaliger Vorgang, sondern die griechische Zeitform, die hier steht, macht deutlich, es ist eine andauernde Gegenwart. Erinnere dich also, wie du es empfangen hast und vernahmst und halte daran fest. Erinnern und festhalten ist ein Vorgang, der unentwegt, fortgesetzt und ununterbrochen möglichst geschehen soll und muss. Erinnere dich, bleib bei dem, was du gehört hast, tu es. Wir erinnern uns auch an das Wort, was Paulus der Gemeinde in Philippi schreibt, dass er die Philipper auffordert, das, was ihr gesehen, gehört und empfangen habt, an mir das tut. Setzt um, macht, was ihr gehört habt. Es reicht nicht aus, zu wissen, was man tun soll, und man tut es nicht. Und dann kehre um, sagt hier Johannes der Gemeinde. Kehrt um. Jesus spricht die Gemeinde an. Johannes gibt es weiter. Erinnert euch. Tut, wie ihr es empfangen und gehört habt. Haltet daran fest. Lebt so. Dreht euch wieder um und nehmt den verloren gegangenen Faden eures Lebens an dieser Stelle wieder auf. Es ist ein Teufelskreis, wenn man angefangen hat, einzuschlafen, wenn man einmal angefangen hat, nicht mehr zu hören, wenn man sich gewöhnt hat an seine Erlösung. So als kleines Prüfungsregister, als kleine Fragestellung kann man sich für sich persönlich vielleicht einmal
die zwei, drei Fragen merken. Wer geistlich tot ist, würde man formulieren, wer der kann entdecken, oder wie weit er eingeschlafen ist, wie tief er schläft, kann man entdecken an der Wirkung der Sünde. Wenn man erst mal eingeschlafen ist, wenn man erst einmal sozusagen in diesen Trott gekommen ist, dann passiert etwas Eigenartiges, nämlich dass die Sünde, die Wirkung der Sünde den guten Willen tötet. Wenn man der Lustlosigkeit immer weiter und immer neu wieder Raum gibt, wird die Lustlosigkeit immer fester, größer und stärker und mächtiger. Der Wille aufzustehen, etwas anders zu machen, etwas sozusagen zu unternehmen, wird immer schwächer. Die Wirkung der Sünde tötet auch die Leidenschaft für Gott. Die Gewöhnung an den Partner, halten wir es irdisch, die Gewöhnung an den Partner tötet die Liebe, tötet die Leidenschaft. Wir glauben immer, ja, es muss von innen nach außen drucken. Ja, aber es muss ja erstmal von nach innen was rein. Und mit jeder Entscheidung, die ich sozusagen für mich fälle, zu sagen, und ich will einen kleinen Schritt der Liebe und der Zuwendung und der Zuneigung wieder zeigen, wird sozusagen gestärkt was Schwaches. Der gute Wille wird gefüttert. Die Leidenschaft, die Hingabe wird sozusagen unterstützt. Das heißt nicht, dass sofort alles gut wird, aber mein Herz verändert sich. Meine Haltung verändert sich. Liebe kann in mir wieder wachsen zum Partner und zu Gott. Wo die Wirkung der Sünde erkannt wird, kann man feststellen, dass auch das geistliche Denken verschwindet. Wir denken wie viele andere auch, wir haben nicht unbedingt in unserem Beurteilen, in unserem Klären, in unserem Überlegungen drin, was heißt das geistlich, was sagt die Schrift dazu. Wir sind vielleicht schneller und eher bei der Frage, was machen die anderen. Es geht darum, aufzuwachen und aufzuwachen und umzukehren. Und dabei wollen wir uns erinnern, was im Samuelbuch steht, im ersten Samuelbuch, dass Gott sozusagen das Herz anschaut. Eli ist berufen, den neuen König zu salben, und alle Söhne des Isai werden ihm vorgestellt, und Gott sagt den Propheten ins Herzen, guck nicht danach, ob sie schön, ob sie groß, ob sie stark sind. Danach gucken die Menschen. Ich schaue nach dem Herzen. Und als alle vorgestellt waren, fragt Eli, habt ihr nicht noch einen Sohn? Ja, doch, der ist draußen, das ist der Jüngste, der ist bei den Hirten. Der ist draußen auf dem Feld. Und der wird geholt und der wird gesalbt, zwar David. Gott aber schaut das Herz an, und wonach Gott sucht, ist das Herz. Und wonach Gott guckt, ist, was lebt im Herzen. Jesus fragt den Petrus an dem Ufer des See Genezareth dreimal, liebst du mich? Er fragt ihn nicht, bereust du? Er geht mit ihm nicht therapeutisch die ganze Sache noch einmal durch. Er fragt ihn einfach, hast du mich lieb? Ist in deinem Herzen Liebe für mich da? Liebst du mich? Durch alles hindurch, wir werden das nie 100% sauber vor Gott alles entfalten können. Wir werden nicht unser geistliches Körperchen mitnehmen können und sagen können, guck mal, ich habe alles richtig gemacht, auch im geistlichen Sinn. Steuererklärung und Herz. Wenn wir mit unserem Herzen bei Gott sind, werden wir entdecken, wenn wir wach sind, wenn wir geistig wach leben, werden wir entdecken, wir haben es nötig, uns von Christus Jesus erlösen zu lassen. Wer sein Herz bei Gott hat, erkennt sich in Gott und bei Gott, wie er wirklich ist, ungeschminkt. Ich kann nicht in das Angesicht Gottes schauen und glauben, ich bin in Ordnung, sondern im Angesicht Gottes werde ich entdecken, wer ich bin. Da sehe ich meine Fratze der Menschlichkeit. Da sehe ich alles das, was sozusagen mich trennt von Gott. Da sehe ich aber auch etwas anderes. Da sehe ich die liebenden Augen Gottes, der nicht will, dass ich von ihm getrennt bin. Sondern der darauf wartet, dass ich vor ihm Mich so, wie ich bin, in Sprache bringen, ins Gespräch bringen. So wie der Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann unterbricht ihn der Vater, fällt ihm unter den Hals und sagt, gebt ihm ein neues Gewand, einen neuen Ring, schlachtet das Mastkalb. Dort, wo wir uns erkennen und bekennen, wer wir sind vor Gott, auch da, wo wir eingeschlafen sind, auch da, wo wir sozusagen gemerkt haben, wir haben unseren geistlichen Garten nicht mehr gepflegt, nicht mehr gejätet, wo uns die Schuld und die Sünde vor Augen steht. Paulus sagt es in der Tageslosung von heute, da, wo die Sünde mächtig wird, wird die Gnade umso mächtiger. Da ist Gott in seiner Gnade, der auf uns zukommt. Und da ist dieser Herr Jesus, der der Gemeinde sah, das sagt, ich sage es dir, wie es um dich steht. Ich sage es dir, kehr um. Und ich sage dir noch was, wenn du es nicht machst, du fährst gegen die Wand. Ich werde kommen, und du weißt nicht wann, und ich werde kommen. Und mein Kommen wird dann für dich Gericht sein und nicht Gnade und nicht Erlösung und nicht Unterstützung und nicht Hilfe. Und es heißt dann, und der Sieger wird weiße Gewänder bekommen. Es geht also hier um etwas sehr Grundsätzliches. Es geht um die Frage, ob ich mich quasi noch einmal neu hingebe, neu Jesus ausliefere, noch einmal neu reinen Tisch mache, noch einmal neu ihm sage, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, mach mich neu. Er wird weiße Gewänder bekommen und er wird mit Jesus in der Ewigkeit leben. Er wird nicht getilgt aus dem Buch des Lebens. Und diese Sequenz aus dem Buch des Lebens, sozusagen getilgt zu werden, erinnert uns an die Worte, wo Jesus sagt, als er unter uns lebte, als er auf dieser Erde war, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer hier sagt, ich gehöre Jesus, mein Leben gehört ihm, ich gehöre zu ihm, ich bin einer von ihm. Wer hier lebt und den Namen Jesu bekennt, bei dem ist auch Jesus und er wird ihn kennen und bekennen vor dem Vater in der Ewigkeit. Jesus fordert die Gemeinde auf, erinnert euch unentwegt an das, was ihr gelernt und gehört habt, wie es angefangen habt. Der Gemeinde in Ephesus sagt er, kehr um zur ersten Liebe, belebe dein Leben neu, belebe die Beziehung mit Jesus neu. Und bleib dabei. Und kehr weg, kehr dich ab von dem, wo du gleichgültig bist, wo du dich gewöhnt hast, wo es dir egal war, wo es dir nichts bedeutet hat. Glaube und Werke, sagt Jakobus, gehören zusammen. Es reicht nicht zu wissen, was wir tun sollen. Wir sollen es tun. Es gibt so eine gemeine Frage in der Beziehungsarbeit, wenn einer dem anderen sagt, du, ich liebe dich, der andere lächelnd die Gegenfrage stellt, woran kann ich das denn merken? Liebe sucht immer einen Ausdruck. Liebe sucht entweder ein Lächeln, ein Augenzwinkern. Vielleicht lade ich meine Frau heute mal wieder großzügig ein zum Kaffee trinken und Kuchen. Auch wenn sie keinen Kuchen will, kann ich ja ihr Stückchen gerne mitessen. Das hat zwei Gewinne. Ich habe sie eingeladen und bin gleich dafür belohnt worden. Aber so fängt es an, dass man sich wieder neu an Kleinigkeiten miteinander sozusagen zeigt. Ich mag dich, ich liebe dich. Und wenn man das einmal in irdischer Weise getan hat, wenn man das mit Menschen in seiner Nachbarschaft und Umgebung einmal getan hat, wenn man das vielleicht getan hat mit einem Zettel an der Tür oder am Briefkasten für den Briefträger oder die Briefträgerin oder mit einem kleinen Trinkgeld irgendwo oder einem Dank oder einem Lob bei irgendeiner Kassiererin, egal wann und wo, egal wo ich ein Zeichen meiner Liebe und Wertschätzung gesagt und getan habe. Da kommt jetzt die zweite Übung. Überleg dir doch mal, wie die gleiche Übung aussehen könnte im Verhältnis zu Gott. Machen wir es mal analog. Was ist, wenn ich meine Frau zum Kuchen einlade und jetzt den Herrn Jesus zum Kuchen einlade? was wäre vielleicht ähnlich? Wie könnte ich sozusagen von meiner Seite Jesus ein Zeugnis, ein Beispiel, ein Zeichen geben, du bist mir nicht egal, ich hab dich lieb. Du bist mir bedeutsam, ich weiß, wer du bist und ich hab dich lieb. Jesus spricht seine Gemeinde an mit der Hammerdiagnose, du hast den Ruf, dass du lebst, aber in meinen Augen bist du tot. Wach auf. Wach auf. Erinnere dich an das, was du weißt. Und mach es. Mach es neu. Kehr um. Mach es neu. Und du wirst, das ist der Lohn, allein weil du mir treu bleibst, allein weil du dich erinnerst, allein weil du aufwachst, allein weil du dir wieder vor Augen führst, worum es geht, allein weil du dir wieder Gedanken machst, wie deine Liebe, dein Herz zu mir Ausdruck finden kann. Die Verheißung für dich wird sein, du wirst ein weißes Gewand bekommen. Dein Name wird nicht getilgt, trotz dieser Diagnose. Wenn du umkehrst, bleibt der Name im Buch. Und ich werde mich zu dir stellen, vor dem Vater. Und wir werden Ewigkeit gemeinsam haben. Also hör zu. Horch. Mach dein Herz weich und kehr um. Und dann gilt die Verheißung und du wirst leben. Du wirst weiße Gewänder bekommen. Du wirst nicht ausgetilgt. Und ich werde dich bekennen vor meinem Vater. Das wollen wir hören. Und das darf jeder für sich heute und in nicht zu fernster Zukunft endlich tun, neu umkehren, aufbrechen, sich klar machen, ja, Herr, ich bin eingeschlafen, aber ich will aufstehen, wach werden. Will dir sagen, ich hab dich gern und ich bitte dich darum, hilf mir, gib mir Fantasie, wie ich mit dir Kuchen essen kann. Und vielleicht sagt der Herr, ja, ist okay, kannst mein Kaffee und Kuchen haben, aber bete in der Zeit. Bete in der Zeit und segne Menschen, die du siehst, wenn du im Café bist. Lass meine Liebe durch dich zu anderen fließen, damit meine Liebe nicht in dir hängen bleibt, sondern durch dich fließt zu den Menschen, die darauf warten. Erinnere dich. Halte daran fest. Kehr um. Amen.